Einen schönen guten Morgen. Preis dem Herrn, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Wir haben diese Woche, wir lernen von Jesus. Am Anfang, also am Mittwoch, da war das Thema Merkmale eines echten Gläubigen. Und heute wollen wir über Glauben sprechen. Was ist der wahre Glaube? Dann am Freitag war das Thema Lerne von Jesus. Jesus spricht ganz anders. Wir haben das, den Gedanken gehabt, ich habe noch nie einen Menschen gehört, der so spricht wie Jesus. Vollmacht, voller Autorität. Das haben die Kriegsknechte festgestellt, die Jesus verhaften sollten. Und heute, was ist der wahre Glauben? Wir haben ein altes Lied, wenn Friede mit Gott, und da heißt es, wenn du könntest glauben, dann wäre dein Friede wie ein Strom. Unaufhaltsam, du würdest fließen, also Ströme des lebendigen Wassers würden von deinem Leibe fließen. Und dann, wir haben noch andere schöne Lieder, nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Aber wie glaubt man richtig? Wie lernten wir zu glauben? Und wie setzen wir den Glauben um? Heute ist der Glaube verkommen, wenn ich dran anguck, was heute die Leute unter dem Glauben verstehen, da denken sie Moral, da sind sittliche Werte, die Ethik zum Beispiel. Ich muss auf meine Oma aufpassen, dass sie nicht stirbt, wegen Corona, verstehst du? Das ist verkommener Glaube. Dass man die Krankenhausbetten frei hält, das ist für viele Glaube, das ist für viele Nächstenliebe. Die Krankenhausbetten frei zu halten, die hätten die Betten schon planen sollen. Denn sie wussten schon 2012, dass sowas kommt. Das war schon im Anzug. Man wusste das alles. Oder gestern war noch, man muss die Seeflüchtlinge retten, das ist Nächstenliebe. Die sollen nicht abhauen, die sollen in ihrem Land bleiben und warten, bis sie nach Deutschland können oder nach Europa können. Aber viele nennen das Glaube, das ist Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist viel mehr als das, was die Leute heute unter dem Stichwort Gottesdienst verstehen. Das ist ein humanistischer Glaube, billiger, primitiver Glaube für mich, weiter nichts. Bei diesen Humanisten, das ist wichtig, der Mensch ist wirklich, wenn er gut ist, wenn er sich selbst annimmt und so weiter. Die Humanisten versuchen, den Menschen selbst zu backen und herzustellen. Glaube ist, dass wir Gott annehmen, dass Gott an unserem Leben arbeitet, dass Gott unser Leben gestaltet. Die Religion, bei vielen Gläubigen hat sie die Substanz verloren. Man geht in der Kirche nur anzubeten, nur zu loben und zu preisen, aber dazu ist die Kirche auch nicht da. Die Kirche ist dazu da, dass Gott uns begegnet, dass wir Gott begegnen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist haben. Im Evangelium, wenn ich das Evangelium aufmerksam lese, da sehe ich ganz was anderes, was Glaube ist. Wenn du würdest glauben, würden Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen, hat der Herr gesagt. Viele wissen gar nicht, was Glaube ist. Vielleicht für wahr halten, an ein höheres Wesen glauben. Wenn die Katze auf dem Dach ist, dann glauben wir auch, dass es ein höheres Wesen, weil es höher ist als wir. So, andere denken, soziale Arbeit, das wäre Glaube, wenn ich mich sozial engagiere. Das können auch Nichtchristen. Auch Nichtchristen können Krankenhauspflege machen, Altenpflege machen und so weiter, soziale Dienste leisten. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums und der Bibel. Und dazu brauchst du den Heiligen Geist. Dazu brauchst du die Anweisung Gottes, die Offenbarung Gottes. Wer ist Jesus für mich? Aber soziale Arbeit, für soziale Arbeit brauche ich nicht den Heiligen Geist. Da brauche ich nur eine gute Ausbildung, ein bisschen talentiert sein, ein bisschen liebevoll sein und dann habe ich das. Die globale Not, für viele ist die globale Not, ja, wir müssen das Klima retten. Das ist auch für viele Glaube. Ich muss das Klima retten. Der Abfall vom Glauben, das ist ein Zeichen dieser Endzeit. Die Menschen, die sind religiös, aber den Glauben haben sie nicht. Was ist der wahre Glaube? Nicht nur in die Kirche gehen, nicht nur Gottesdienst feiern. Abfall ist ein Zeichen des Glaubens, der Endzeit gewesen, was Jesus angekündigt hat. Ein Endzeit, dass die Dinge, ja, die Leute werden vieles für wahr halten, aber nicht mehr das Richtige. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Corona, wir müssen die Leute vor Corona retten. Dort ist Christus, dort ist der Herr und so weiter. Nein, wir sollen lernen einfach, was die Bibel uns zeigt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer dagegen arbeitet zum Beispiel, Gott lässt die Gerichte kommen. Gott lässt die Katastrophen kommen. Gott hat Corona zugelassen, der hat nicht verhindert. Weltweit sogar. Jetzt noch in manchen Ländern schlimmer wie vorher es war. Wenn ich daran denke, wenn ich so Berichte höre, die werden gar nicht veröffentlicht bei uns. Die werden alle unterdrückt und an den Tisch gekehrt. Und so war das gar nicht gesagt, was da los ist in der Welt, wirklich los ist. Bei den doppelt Geimpften, wie viele schon krank sind und Lähmungen haben und vieles andere mehr, was in England passiert ist, das wird aber bei uns nicht gesagt, darf nicht gesagt werden. Da wirst du gleich gelöscht vom Facebook. Nur nebenbei, Humanismus ist für mich purer Satanismus in aller Liebe. Alles, was die UNO macht oder die UN, das sind christliche, antichristliche Organisationen. Das ist der falsche Weg. Wir müssen für Gott arbeiten. Und für Gott arbeiten ist, Jesus verkündigen, Seelen retten, den Menschen sagen, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele? Das Wichtigste ist, die Seele des Menschen anzusprechen. Und das tun wir hier. Der Blindgeborene in der Bibel, der hat einmal ein Gebet gesprochen. Herr, hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und das können wir heute auch sagen. Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Mein Glaube ist so klein, so schwach. Und ich möchte gerade diesen schwachen, kleinen, geringen, kindlichen Glauben ansprechen. Und einfach sagen, was wirklicher Glaube ist, fordert im Glauben, verstehst du, mit Jesus Christus weitergehen, weitermachen, weiterleben, weiterarbeiten. Glaub nicht einem jeden Geist, das ist eine Forderung der Bibel und des Evangeliums, es ist eine Aufforderung, selbst zu denken. Glaube nicht nur das, was du siehst, was die Leute dir erzählen und verzapfen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, was du hörst, sondern was du verstehst, was du begreifst, was du sagst, wir haben gehört, wir haben es gesehen, wir waren dabei, als Gott ein Wunder tat, als Gott mich heilte, als Gott mich berührte. Wir haben von Gott einen Auftrag. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Glaube nur das, was Gott dir selbst offenbart hat. Nicht, was die anderen gesagt haben, nicht, was der Fernsehen gesagt hat, nicht, was die Zeitung geschrieben hat oder die Bildzeitung. Ja, glaube das, wie Gott dich geführt hat, was Gott aus deinem Leben gemacht hat. Glaube auch das Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem persönlichen Leben. Wenn du noch kein Zeugnis hast, dann glaube lieber gar nichts. Das ist viel besser und viel schöner und angenehmer. Dann machst du keine Fehler. Wenn du kein Zeugnis, keine Offenbarung hast, nichts erlebt hast, dann lass lieber bleiben diese Dinge und warte, bis Gottes Stunde in deinem Leben kommt. Es ist besser, wenn du nicht jeden Unfug annimmst und jedem Unfug nachläufst. Der Teufel lade dich ein. Sollte Gott nicht gesagt haben? Ja, er hat vieles gesagt, aber es muss es dir persönlich gesagt haben. Wenn du kein Licht hast, ist es besser, im Dunkeln zu sitzen und warten, bis ein Licht aufgeht, bis Gott ein Licht anzündet, als ohne Licht weiterzugehen und so weiter und dann in eine Grube zu fallen, in eine Fallgrube, in ein Loch und dann nicht mehr rauskommen. Es ist besser zu zweifeln, als sich verführen zu lassen. Es ist besser, zu misstrauen, zu hinterfragen, ein Fragezeichen zu machen, als auf Lügen hereinzufallen. Glaubt nicht jedem Geist, heißt es in der Bibel einmal. Glaubt nicht jedem, der dahergelaufen kommt, ich glaube auch, der Teufel glaubt auch und er zittert auch noch dabei, wenn er von Gott hört, kriegt er Angst, er weiß nicht, was los ist. Es ist besser, nichts zu tun, als was Falsches zu tun und Schaden anrichten. Oft ist der Schaden nachher größer, als was der Sinn der Sache sein sollte. Es ist, viele zerstören sich selbst, weil sie nicht abwarten können, bis Gottes Stunde kommt, bis es Kairos, der richtige Moment kommt, und die ruinieren sich selbst, ihre Familie und was weiß ich, was sie alles noch ruinieren, warte auf die Stunde Gottes. Es ist besser, nichts zu glauben, als einer Lüge aufzusitzen. Leute erzählen heute so viel, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, und was weiß ich, wo er noch ist. Wir leben immer in einer Welt, die verführbar ist, manipulierbar ist. Wir leben im Glauben, das sollten wir als Christen leben und nicht einer Lüge aufsitzen. Viele schwirren rum, viele Irrgeister, falsche Lichter, Piraten, die versuchen dich zu fangen. Die Piraten fangen mit falschen Lichtern die Leute zu fangen, in ihren Hafen zu lotsen, zu ihnen sich zu holen. Komm zu uns, wir sagen dir die Wahrheit. Weißt du, aber die Wahrheit kannst du nur durch die Offenbarung erfahren. Glaubt nicht einem jeden Geist. Jesus spricht von der Endzeit, dass es eine große Verführung sein wird. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Glaube ist keine Demokratie, dass ich abstimmen kann, wer ist dafür, wer ist dagegen. Nein, Glaube ist das, was Gott mir gezeigt hat, was Gott mir offenbart hat. Nicht da, wo die Mehrheit ist. Meistens, wenn Leute glauben, das ist eine Minderheit. Nur etliche, der Weg ist schmal, die Pforte ist eng. Ist es so wichtig, dass wir nicht nach der Mehrheit gehen, nach der Masse. Wenn sie alle in den Brunnen springen, spring nicht nach. Nicht wo die Masse ist und wo die Massenmedien die Leute hinführen, ist richtig. Und was sie sagen, ist richtig oder falsch. Nein, das musst du selber durch den Heiligen Geist erfahren. Aha, das ist es. Das haben wir die ganze Woche darüber gesprochen. nicht die Lautstärke macht die Richtigkeit aus und nicht die Dynamik, Emotionen, Bewegung, Lichter, Dampf und was weiß ich, was alles so eine Show abgezogen wird, nicht das ist, was die Sache richtig macht, sondern es ging ihnen durchs Herz, die Pfingstpredigt, was die Leute erzählt haben. Hebräer Kapitel 11, ab Vers 7 lese ich vom Noah. Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Das ist das Glaube. Noah gehorchte Gott und befolgte seine Anweisungen. Da steht in der Bibel so viel drin. Du solltest lernen zu befolgen. Was er euch sagt, das tut. Was Jesus dir nicht sagt, das solltest du lassen. Und nicht denken, das muss ich unbedingt ausführen, was die anderen das sagen, was die anderen da machen. Ich warne euch vor Nachäffen. Laufen sowieso so viele Affen in dieser Gegend rum. Die äffen alles den anderen nach. Ja, er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Durch seinen Glauben, indem er Gott vertraute und sagte, ich mache auch, wenn die Menschen mich nicht verstehen. Der Glaubende wird meistens von seinen Mitmenschen nicht verstanden. Und durch diesen Glauben fand Noah Gottes Anerkennung. Glaube, was ist das? Glaube ist das innere Wissen. Ohne Begründung, du kannst nicht begründen, du kannst nicht belegen und sagst, schau, das ist der Glaube hier. Nein. Der wahre Glaube ist hinter allem menschlichen, irdischen, sichtbaren, hinter allem materiellen. Das ist der wahre Glaube. Der Glaube schaut nicht auf das Vergängliche, was gerade vor Augen ist. Er sieht auf den mächtigen Gott, vertraut Gott. Gott hat es mir gesagt und ich mache das. Auch wenn ich ganz allein sein muss und ich gucke nicht über die Schulter, wer geht noch mit? Das ist Glaube. Ich muss allein den Weg mit Gott gehen. Der gläubige Mensch geht allein seinen Weg. Ob Hinz oder Kunz und Müller und Meier mitgeht, ist vollkommen egal ihm. Dieser Gott ist für ihn zuverlässig. Er ist der Unsichtbare. Er ist im Glauben empfangen und er lebt im Glauben weiter. Das ist Glaube. Der Apostel Paulus predigt einmal in Athen, Apostelgeschichte 17, können wir nachlesen. Dann sagt er, ich bin durch die ganze Stadt gegangen. Er hat die Leute begutachtet und die Leute angeguckt, so Schaufensterbummel gemacht. Und dann sagt er, und ich habe gesehen, ihr seid so fromme Menschen. Und dann hat er gesagt, und irgendwo habe ich hier unter den vielen Altären einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und von dem möchte ich sprechen. Dem unbekannten Gott, der erkannt, erlebt und erfahren war. Und an diesem Altar predigt er, und dann sagt Paulus in Vers 28, Apostelgeschichte 17, denn in ihm leben, weben und sind wir. In ihm leben, weben und sind wir. Das ist Glaube in Gott, mit Gott. Und wir wandeln mit Gott, wir haben eine gute Beziehung zu Gott. Und dann, pass auf, was dann passierte, als er dann, die waren begeistert, Mann, der spricht ja wie einer unserer Professoren. Und dann fing er von der Auferstehung zu sprechen. Wo das Leben wirklich weiter ist, wo wir leben, weben und wo wir in Gott sind, dann, als sie das hörten, dann sagten, komm, hör auf, was will der Lotterbube hier, und so weiter. Und sie begannen zu spotten, aber etliche waren da, die haben nachgefragt, ja, Herr Paulus, wie ist es das, und so weiter, und wurden gläubig, aber nicht viele, nur eine Minderheit, als er von der Auferstehung anfing zu sprechen, dieser unbekannte Gott, diesem begegnen wir erst, wenn wir drüben im Jenseits sind, wenn wir vor ihm stehen und auf 1000 Fragen keine Antwort wissen und gar keine Fragen mehr stellen. Er stellt uns dann die Fragen. Was ist der wahre Glaube? Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Du siehst nichts, dieser unbekannte Gott, hast keine Ahnung und glaubst trotzdem, vertraust ihm trotzdem. Lebst mit ihm, wandelst mit ihm, tust seinen Willen. Der Glaube ist eine unsichtbare Kraft, versetzt sogar die Berge, sprich. Wenn du sogar Glauben hast, wie ein Senfkorn, sprich zu diesem Berg und der Berg wird sich heben und im Meer sich versenken. Also ist eine unsichtbare Kraft. 1000 Bagger schaffen diesen Berg nicht weg, aber der Glaube kann das machen, weil dem, der da glaubt, ist alles möglich. Jesus sagt weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wie die Bibel sagt hier, so wird man selig und von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Pass auf, was alles passiert, wenn du anfängst, richtig zu glauben. Ist ein Kunststück. Da musst du die göttliche Kunstakademie besuchen, um diesen Glauben zu entdecken und zu entwickeln und zu erleben. Und ich betone, wahre Gläubige, die leben wirklich mit Gott, so wie dieser Noah. Er hörte Gottes Stimme und Dann hat er Holz gesammelt, hat mit seinen Buben die Arche, diesen großen Schiff gebaut. Wahre Gläubige, die haben ihr Leben Gott ausgeliefert und sie tun nur, was der liebe Gott will. Sie leben das Leben Jesu aus, das einfache Leben Jesu. Obwohl er göttlicher Gestalt war, hat er nicht als ein Raub gehalten, Gott gleich zu sein. Sie verhalten sich wie Jesus, sie sind Jesus ähnlich, nicht dämlich, ähnlich. Verstehst du? Das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist der aktive Glaube an Gott. Ich tue, weil Gott es mir gesagt hat. Ich gehe, weil er mir befohlen hat. Ich gebe, weil er mir das gezeigt hat. Ich gehorche. Und Glaube ist dieser innere Gehorsam des Herzens. Ich mache, was er mir gesagt hat. Und ich lasse es, wenn er es mir nicht gesagt hat. Lieber sitze ich da im Dunkeln. Lieber mache ich meinen Mund nicht auf. Lieber unternehme ich gar nichts. Ich bleibe mal still ruhig und sitzen. Ja, der Glaube ist ein starkes Medikament, stärkt mein Selbstvertrauen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, das ist Gottes Weg, das ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Glaube und Heilung gehören zusammen. Früher waren die Priester Ärzte gleichzeitig. Im Mittelalter hier bei uns in Deutschland war der Friseur ein Chirurg. Verstehst du, was heute die Leute skalpiert und operiert? So, das waren die Friseure, aber im Mittelalter, im Altgriechenland und in Israel, die Priester waren Ärzte. Geh und zeig dich dem Priester, ob du vom Aussatz jetzt gereinigt bist oder nicht, hat Jesus sogar befohlen. Im Mittelalter waren die geistlichen Ärzte, vor allem die Mönche, die haben Hospitäler gebaut, die Diakonissen, sie haben die Kranken gepflegt, das Krankenhauswesen aufgebaut. Zeichen werden denen folgen, die da glauben, die tun was. Die pflegen die Leute, die helfen den Leuten, die besuchen die Leute, die kümmern sich um die Leute. Das ist wahrer Glaube. Aber zuerst einmal, sie haben eine Beziehung zu Gott. Und alles, was sie tun, tun sie aus Liebe zu Gott. Nicht aus Liebe zu den Menschen. Die würden lieber die verrecken lassen. Aber weil Gott uns liebt und weil wir Gott lieben, machen wir alles, was Gott gehört, was Gottes Eigentum ist. Und jeder Mensch ist Gottes Eigentum. Jeder Mensch, der hier über diesen Planeten Erde geht, hat eine unsterbliche Seele. Jeder Einzelne. Ob er arm oder reich ist, egal welche Hautfarbe er hat. So, denen werden Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie auf Kranke die Hände legen und die Menschen heilen. Manche Leute denken, da muss man besonders begnadigt sein, um Kranke zu heilen. Nein, jeder Gläubige hat einen Heilungsauftrag. Jeder Gläubige. Wahrer Glaube ist nicht nur, dass ich da sitze und sage Lob und Dank. Halleluja, preis dem Herrn. Wahrer Glaube ist, dass man aktiv ist, dass man etwas tut. In neuen Sprachen werden sie reden. Sie werden Zeichen und Wunder tun, Dämonen vertreiben. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Dämonen vertreiben ist. Nicht nur Satan, weg im Namen Jesu, weg, 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 weg. Nein, Dämonen vertreiben ist positiv reden, dem Teufel das Maul stopfen. Das ist Dämonen vertreiben. Dämonen vertreiben ist, komm runter, beruhige dich, setz dich hin. Verstehst du? In Autorität zu reden, komm, reg dich nicht so auf. Das ist Dämonenvertreiben. Dämonen sind negative Geister, dass du plötzlich umschaltest auf positiv und sagst, nein, nein, so ist es nicht. So, die Zeichen werden denen folgen, die ihm nachfolgen. Und wenn sie dann etwas Tödliches trinken oder essen, das wird ihnen gar nicht schaden. Weißt du, wenn in dir der starke, der mächtige Gott ist, dann ist dein Immunsystem super. Dann bist du stark. Dann widerstehst du all diesen Giften und die Welt ist voller Gifte. Verstehst? Da wirst du vergiftet durch die Nahrungsindustrie, da wirst du vergiftet durch die Kleider, was alles so in den Kleider ist, in den Farbstoffen, in den Fasern. Da wirst du so vergiftet, du glaubst gar nicht, wie du vergiftet wirst. Und die Luft ist voller Coronavirus und die sind noch viel schlimmer als Corona. Weißt du, jetzt in Indien, dieser Virus, der jetzt in Indien ausgebrochen ist, ist doppelt so stark wie alles, was wir Corona hatten, was wir die britische Grippe hatten, was wir die südafrikanische Grippe hatten. Viel schlimmer und viel stärker. Und ich möchte, dass wir auch beten. Und ich bete jetzt, ich habe gestern auch gebetet. Ich habe gestern eine Mail bekommen aus Indien. Und da hat der Bruder gesagt, wir haben keine Sauerstoffflaschen mehr. Wir kriegen keine Sauerstoffflaschen. Die Leute ersticken. die Leute ersticken. Lass uns dafür beten. Ja, und ich bete dafür, dass die Leute Sauerstoff kriegen. Aber wenn du richtig glaubst, weißt du, die Leute sind lieb. Und die Leute vertrauen aus dem Staat. Und da wird ihnen noch Angst gemacht. Die Angst wird geschürt. Du wirst ersticken, wenn du keinen Sauerstoff kriegst. Die Luft ist voller Sauerstoff. Und welches ein Sauerstoff manchmal? Verstehst? Die sollen nur richtig atmen lernen. Aber wenn du die Ruhe Gottes hast, weißt du, du bist entspannt. Eigentlich müssen die Inder wissen, was Entspannung ist, was Yoga ist. Verstehst du? Dass man sich entspannt, ruhig bleibt, dass man sich nicht aufregt, dass man sich sein Karma nicht nehmen lässt. Verstehst du? Das müssen die Inder eigentlich wissen. Aber nein, die werden noch nervös gemacht durch die westlichen Medien. Ihr erstickt. Wir brauchen Sauerstoff unbedingt. Nein. Atme tief durch. Tief einatmen und tief ausatmen. Ja, und dann wirst du gesund werden. Weißt du, Gott hat alles gegeben, was zu unserer Gesundheit dient. Gesundheit ist das Schweigen der Organe, dass sie sich nicht beschweren, dass sie nicht überfordert werden, dass sie ihre Arbeit ruhig und gelassen tun können, dass meine Glieder sich bewegen. Das ist Gesundheit. Dass wir ruhig werden. Glaube bringt uns zur Ruhe. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und so weiter, was dir noch fehlt, in diesem Lied heißt es, fehlt der Friede Gottes. Wenn du den Frieden Gottes hast, dann kannst du glauben, kannst ruhig sitzen, kannst sagen, nach mir die Sinnflut, kann kommen, was da will. Ich baue an meiner Arche, ich lasse mich nicht aus der Fassung bringen. Das hat Noah getan. Also, Gesundheit ist das Schweigen der Organe, dass dein Herz richtig im Rhythmus schlägt, dass du nicht aufgeregt bist, dass die Lunge durchatmet, dass die Lunge sich schön weitet. Ja, all das gehört zur Entspannung. Aber die Leute können nicht mehr sich zu entspannen. Sie sind so unter Stress und Stress macht die Leute krank und kaputt. Wenn alle Organe schweigen und still sind, dann funktionieren sie auch. In meiner Bibel heißt es, Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube, tot an sich selbst. Kannst du den Glauben vergessen? Ich glaube an Gott. Vergiss es! Wenn keine Werke da sind, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, du kannst den Leuten viel erzählen, aber der Glaube bringt nichts, der Glaube funktioniert nicht, der Glaube klappt nicht, wenn du nicht in Ruhe bist, nicht gelassen bist, wenn du nicht dem Herrn nachfolgst. Also es ist so wichtig, dass mitfolgende Zeichen da sind. Was ist das Zeichen von deinem Glauben? Wie wirkt sich dein Glaube im Alltag bei dir praktisch in deinem Leben aus? Du liest die Bibel, aber erfüllt sich die Bibel auch in deinem Leben? Wird Gott wahr? Wird Gott wirklich? So, der König Salomo sagte einmal, der Narr glaubt alles und der Weise er versteht. Der Narr glaubt jeder Dummheit, alles, was die Leute erzählen. Lass dir keinen Bären aufbinden. Bleib ruhig. Bleib ruhig, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Die Zeit ist keine einfache Zeit, es ist eine schwierige Zeit. Und die Begleiterscheinungen eines Gläubigen sind Ruhe, Frieden, Gelassenheit. Diesen Gift schlucke ich nicht, das nehme ich nicht ab. Das spucke ich raus, das schwitze ich raus. Das kacke ich raus, was auch immer ist, verstehst du? Ich entledige mich von diesen Dingen, die gehen nicht in meine inneren Organe, in meinen Blutkreislauf. Diese Dinge, es ist so wichtig, Geschwister, dass wir diesen wahren Glauben haben und nach diesem Glauben handeln. Der Glaube muss meine Vernunft übersteigen, mein Wissen, mein Bitten und Verstehen. Denn wir sollen, wenn wir glauben, über Bitten und Verstehen, dieses Ding alles aufnehmen, alles in uns aufsaugen, was von Gott ist und alles, was nicht von Gott ist, abstoßen. Wir sollen eine abstoßende Kraft in uns haben, das ist der Glaube. Ich stoße ab. Nee, danke. Der wahre Glaube hat nichts mit Einfalt und Dummheit zu tun oder mit Unvernunft oder Blödheit, was auch immer ist. Im Gegenteil, mit großem Wissen. Mein Erlöser lebt. Komm, erzählt und macht, was ihr wollt. Ich halte mich an meinem Gott. Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein starker Gott. Er kann alles. Der Glaube an diesen großen Gott ist nicht uns in der Wiege gelegt. Das muss Gott von Gott geschenkt werden, erweckt werden, durch die Wiedergeburt werden wie Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes. Mit der Geburt, mit der Wiedergeburt bekommen wir diesen Glauben. Selbst wenn der Glauben noch so klein ist, ich werde über den kleinen Glauben heute sprechen, nicht nur über den großen Glauben, der Kleinglaube, da fängt es an, wie ein Senfkorn. Wenn du glauben könntest, wie ein Senfkorn. Egal wie klein das ist, aber du bist wiedergeboren, als Jesus in deinem Herzen, der Heilige Geist kontrolliert und beherrscht dich und dann passieren gewaltige Dinge. Jesus hat seine Jünger so oft gescholten. 4-mal in der Bibel lese ich. Aber ich könnte noch mehr herausfinden. Aber nur bei Matthäus lese ich das 4-mal. Also es gibt viel mehr. Oh, ihr Kleingläubigen, könnt ihr nicht mit mir beten, wachen? Oder wo ist euer Glaube, als die dann im Sturm sind und dann das Boot rauf und runter, längs und quer sich stellt? Der Kleinglaube muss wachsen. Diesen kleinen Glauben, was du jetzt bei der Wiedergeburt, bei deiner Bekehrung bekommen hast, bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was der Heilige Geist in deinem Leben gewirkt hat, der muss wachsen, dieser Kleinglaube. Es muss Feuerproben bestehen, Prüfungen bestehen. Da kommst du in die Löwengrube. Und da musst du so stark sein, dass die Löwen dich nicht fressen. Ja, sie bewähren, sie behaupten. Ja, jeder, der anfängt zu glauben, der muss versuchen, ja, bestehen und überwinden. Jeder, der anfängt zu glauben, der muss sich bewähren. Der Glaube muss sich entwickeln, zusammenkommen, muss in die Erde fallen und dann muss es aufgehen. Es wächst, es wächst, es wächst, es wächst und es gedeiht. Und weißt du, wo der Glaube wächst? Nicht aus der Nase raus, sondern der Glaube wächst in der Wüste, in der Einöde, in der Einsamkeit. Dort wächst der Glaube, dort bewährst du dich als Kind Gottes. Nur in der Wüste, nur in der Einsamkeit. Siehe Jesus. Jesus wurde getauft und springt aus dem Wasser raus. Und was passiert gleich als nächstes? Der Heilige Geist führte ihn in der Wüste, dass er vom Teufel versucht wird. Der Heilige Geist, der lässt es zu, der führt mich in die Wüste, dass ich vom Satan versucht werde. 4-mal ist Jesus versucht worden, bevor er seinen Dienst antrat. Er musste durch Versuchung. Und alle Heiligen, alle gottesfürchtigen Menschen sind diesen Weg gegangen, sind alle in der Wüste gegangen. Die Religionen entstanden fast ausschließlich in der Wüste. Nicht im Tempel, nicht auf der Halleluja-Höhe. In der Wüste entstanden die ganzen Religionen, egal welcher Religion es ist. Elia, bevor er seinen Dienst antritt, da erlebte zuerst einmal, und das ist, was die meisten Gläubige erleben, sie erleben ein Wunder. Feuer fällt im Himmel. Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Verstehst du? Und da denkt, jetzt geht's genauso weiter, wird fortgesetzt von wegen. Das ist nicht so fortgesetzt. Das ist nur die Feuertaufe. Jeder erlebt sein Wunder, seine Feuertaufe, wie dieser Elia. Und weißt du, was dann passiert? Da kommt die Isabel. Morgen! Um diese Zeit wird dein Kopf genauso rollen wie bei diesen 800 Priestern damals. Morgen. Und weißt du, was bei diesem armen Elia passiert ist? Und sofort läuft er, nimmt alles unterm Arm und seine Füße unterm Arm und so weiter und verkriecht sich in eine Höhle und sagt, lieber Gott, ich bin gar nicht wert, dass ich dein Diener bin. Er wird depressiv. Schau her, so passiert es, so führt Gott die Menschen, die anfangen zu glauben. Zuerst Feuer vom Himmel, da werden 800 Priester geköpft. Das ist typisch im Orient wahrscheinlich. Verstehst? Und dann sitzt er da. Oh Gott, ich bin nicht besser. Ich bin nicht besser wie die anderen. Ich will sterben. Bevor seine Pilgerreise beginnt oder diesen Dienst antritt, 40 Tage geht in der Kraft Gottes und so weiter und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt, was das auch immer ist. Denk drüber nach. Aber er wird gestärkt in der Höhle. Elia, komm raus! Genauso dieser Elisas, der Nachfolger von Elia, dem ging es auch nicht besser. Der Prophet gesagt, wünsch dir was, bevor ich weggehe, du hast einen Wunsch. Was wünschst du dir? Ich möchte die doppelte Portion von deiner Kraft haben. Hat er gesagt, gut, das ist als schweres gebeten, das geht nicht so einfach. Und dann geht der Elia zickzack nach Bethel, nach dorthin und dorthin und dorthin und über den Jordan, ach, was er alles so macht, bis endlich dieser feurige Wagen kommt und dieser Elia abgeholt wird. Der Glaube der Gläubigen muss tief in der Seele sitzen. Die Schwester, das ist so wichtig. Das muss sich festfressen, Wurzel schlagen. Ja, der Same muss zuerst mal Wurzel schlagen, bevor es nach oben schlägt. Und wahrer Glaube reift erst in der Tiefe. Das war bei Jesus so, bei Elia so, bei Elisa so. Und ich könnte jetzt weitermachen, das war auch bei diesem Moses so. Moses hat eine große Berufung. Und was passiert? Er muss 40 Jahre, so alt bist du vielleicht noch gar nicht mal, 40 Jahre in der Wüste und da musste die Schafe des Schwiegervaters Jethro hüten. Ach, für was habe ich denn studiert? Dieser Moses ist in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen gewesen, der kannte alles. Und wir wissen, das Wissen damals in Ägypten war sehr groß. Denk an die Pyramiden, wie die das alles gebaut haben. Es war ein Kunststück. Und er war ein Nachkomme, er sollte auf dem Pharaonenthron sitzen. Und jetzt muss er die Schafe hüten, sitzt am Stock. Und das geht den ganzen Tag, diese Geblöke. Und jetzt muss er sich bewähren. Ich denke nur an die Apostel, auch die Apostel. Ich denke an die Apostel vor Pfingsten und die Apostel nach Pfingsten. Vor Pfingsten müssen die Apostel lernen, oh, als Kinder ohne den Vater, als Soldaten ohne dem Hauptmann auszukommen. Jesus nicht mehr da. Er ist in den Himmel genommen. Schon 10 Tage ist er unterwegs. Und sie verschrecken sich, haben Angst, wie geht's jetzt mit uns weiter? Und dann kommt der Heilige Geist. Erst wenn wir in der Einöde, in der Wüste waren, in der Depression waren. So viele Leute haben Angst vor Depressionen. Depression ist was ganz Normales. Jeder Mensch kriegt irgendwann mal ein bisschen Depression, dass er traurig ist, dass er die Welt nicht mehr versteht und was weiß ich alles. Und nicht mehr leben möchte. Ach, wenn jetzt ein U-Boot kommen würde und mich mitnehmen könnte. Oder sich die Erde auftun würde und mich verschlingen würde. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir den Frieden Gottes haben und zum Frieden Gottes uns durchringen. Ich weiß. Und du kannst nur wissen, wenn du zuerst mal gezweifelt hast, wenn du dich gefürchtet hast, wenn du zuerst mal Probleme gehabt hast, wenn zuerst mal bei dir alles mal nicht lief. Zuerst einmal Betrübnis, bevor die große Freude kommt. Dieser Jubel, und sie gaben Zeugnis, und sie reden in anderen Sprachen. Jeder hört in seiner eigenen Muttersprache die großen Taten Gottes. Er will uns sagen, Mensch, warum betrübst du dich? Bleib ruhig, geh das durch. Da müssen wir alle durch dieses Tal. Das Tal der Todesschatten, was auch immer sein muss. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Er will uns zum Frieden führen. Und da kommt plötzlich Jesus, die Tür ist zu. Plötzlich steht er da, schaut hier, das bin ich. Verstehst du, in der Traurigkeit. Meinen Heilgott haben sie genommen, meinen Heiland haben sie gekreuzigt. Verstehst du, und plötzlich ist dieser Herrgott, dieser Heiland da. Seht meine Hände, berührt meine Wunden, ich bin es. Und dann sagt er, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Hast du diesen Frieden Gottes? In dieser unfriedfertigen Welt. Er will uns sagen, ab jetzt habt ihr keine Ursache mehr zum Zweifeln, zum Verzagen, zum Verzweifeln. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Evangelium für mich. Er lebt und jetzt darf ich leben. Seid nicht mehr so feige und so furchtsam, so ängstlich. Der Krieg ist beendet. Der Starke ist geschlagen. Die Schlacht ist gewonnen. Wir haben gesiegt. Denk an diesen Marathonläufer. Wir haben gesiegt. Die Furcht ist besiegt. Ich bin Sieger, sagt Jesus. Schaut meine Wunden an. Ich habe gekämpft bis aufs Blut. Der Teufel ist überwunden. Der ist gefesselt. Der Glaube, und jetzt hör mir gut zu, der Glaube besteht aus großen Kämpfen. Denk nicht, das ist so ein Spaziergang. Halleluja, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Nein, der wahre Glaube besteht aus großen Schwierigkeiten, Spannungen und so weiter. Denk an den Apostel Paulus, bevor er Paulus wurde. Er hat sich bekehrt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann in der Stadt sagt man ihm, wer Jesus ist und was Jesus will. Und dann muss er 14 Jahre in der Wüste wandeln. Ja, für was habe ich denn studiert? Ich habe Theologie studiert, ich war beim Professor Gamaliel. Ich habe so viel über Gott erfahren. Und so 14 Jahre war er unterwegs in der Wüste Arabiens. Und dort wurde von Gott belehrt, was die Wüste Arabiens auch ist. Alle Gläubigen sind irgendwie in der Wüste gewesen, bevor sie auf die Kanzel traten, bevor sie was für Gott taten. Den wahren Glauben lernt man in der Wüste, nicht auf der Bibelschule, nicht auf der Uni. Und erst in der Wüste, da bekommst du neue Erkenntnisse, da läuft gar nichts. Verstehst du? Da passiert gar nichts. Dort wirst du für deinen Dienst zubereitet, in der Wüste. Und gerade in der Wüste, wer die Wüste überlebt, der überlebt auch das Paradies. Dann ist es kein Kunststück, das Paradies zu überleben. Aber die Wüste zuerst einmal, das übersteigt unser Verstand, unser Begreifen. Denk uns an Herrn Jesus Christus. Denkst, dass ihm anders gegangen ist? 18 Jahre ist er in Nazareth. Lebt verborgen dort, zimmert, hobelt. Was weiß ich, was er an Holzarbeit machte. Er war Zimmermann vom Beruf. Und dort heißt es von diesen 18 Jahren, und er nahm zu, an Gnade und Weisheit, er nahm zu, in der Wüste, in Nazareth, in einer Stadt, wo lauter Ungläubige rumlaufen. Die Nazarener waren keine gläubigen Leute, obwohl sie für das Reich Gottes eiferten, Davids Nachkommen waren womöglich. Aber hier lernt er ja praktisch, was Gott ist, was Gott will. Lauter Ungläubige, taugenichts eigentlich auf Deutsch gesagt. Dort muss er sich bewähren. Er erniedrigte sich. Dort bekommt er sein Wissen, das er nachher an die Jünger weitergibt. Dieses praktische Wissen. Dort wird sein Glaube gesteigert. Je mehr Widerstand du hast, desto stärker wird dein Glaube. Die meisten Leute haben das noch nicht kapiert, dass es das Geheimnis ist. Je mehr Widerstand, je mehr Widerspruch du hast, desto raffinierter wirst du, desto abgeklärter wirst du, desto nüchterner wirst du, desto sachlicher wirst du. Bei den Ausländern lernt Jesus den Glauben. Solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Die Samariterin oder hier dieser römische Hauptmann und so weiter. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die Ausländer haben gezeigt, was Glaube ist. Nicht die frommen Betbrüder und Betschwestern. Die meisten Leute denken, die wo beten, das sind gläubige Menschen. Das sind gottesfürchtige Leute. Das sind oft schlimme Heuchler in aller Liebe. Die Leute, die oft nicht beten, die sind gläubiger als manche, die beten. Bei den Ausländern. Wer hat hier diesen unter Räubern gefallenen Menschen aufgehoben und dem geholfen? Ein Samariter. Der Levit und der Priester, der geht in die Gebetsstunde, in den Tempel. Der römische Hauptmann, wo der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort, Herr, du musst nicht zu mir kommen. Ich bin ein Heide. Verstehst du aber? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich nicht gefunden, der sogar meinen Worten zutraut. Und das römische Hauptmann sagt, ich bin ein Offizier. Wenn ich einem Soldaten sage, komm, dann kommt er. Oder er ist tot. So, der gehorcht, der hat Gehorsam gelernt. In Nazareth. Hat er diesen Glauben nicht gefunden? Oder bei der blutflüssigen Frau, die nur Jesus berühren wollte. Gering, ihr Glaube war nur ein Senfkorn-Glaube. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden. Und Frau, dein Glaube ist groß. Verstehst du? Bei den Jüngern sagt er Kleinglaube und bei der Frau sagt er großer Glaube. Verstehst du hier, was Jesus sucht, was Jesus will? In Nazareth wollte man ihn vom Abhang herunterstürzen, man widerstand und widersprach ihm, aber gerade da in Galiläa, in diesem Kreis, was heißt, Galiläa heißt ja Umfeld und Kreis, dort hat er seinen Glauben entwickelt, in dem Kiez, wo er lebte, dort entwickelst du deinen Glauben, unter den Bösen, den Gefräßigen, den Gehässigen, da erlebst du deinen Glauben. Unser Glaube entwickelt sich da, wo wir in Frage gestellt werden. Glaubst du wirklich? Bist du wirklich davon überzeugt? Wie sieht es bei dir aus? Verstehst du? Und er sagt, ich bin auch nicht besser wie die anderen. Aber ich habe einen Gott, der Wunder tut. Dort hat er neue Erkenntnisse bekommen, hat er seinen Horizont erweitert, hat geöffnete Augen bekommen. Du denkst, Jesus war vollkommen. Er hat Gehorsam gelernt an dem, was er litt, dass sie nicht an ihn glauben. Und wir müssen auch Gehorsam lernen an dem, was wir leiden, was wir erleben, was wir sehen, wie wir unterdrückt werden, wie wir ausgenommen werden, wie wir betrogen werden, damit wir das Geschehene viel besser, viel intensiver begreifen. Ja, wir müssen das Geschehene verstehen. Was ist das? Was wollte Gott mir dabei sagen? Und Gott will uns durch jede Situation etwas sagen. Und er sagt, sprich zu uns nicht durch gute Dinge. Verstehst du, dass da was Schönes vom Himmel runterfällt, die Dukaten? Nein, Gott redet zu uns durch hässliche, gemeine Dinge. Du sagst, Bruder, mach, tut es aber bitte. Ja. Er gibt uns dann die Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen, als nur vom Himmel, von der Herrlichkeit, von der Größe Gottes. Wenn du siehst, wie mein Mantel runterfällt, sagt Elia zu Elisa, dann wirst du die doppelte Kraft empfangen. Aber solange, wenn du das nicht siehst, wirst du das nicht erleben. Du musst die Dinge anders sehen, deine Dinge ganz anders rangehen, die Dinge viel klarer sehen. Und das siehst du nur, wenn eine Auseinandersetzung da ist. Konfrontation nennt man das. Verstehst du? Elia, nach der großen Karmel-Erfahrung, was er dort erlebt, jetzt liegt in der Höhle. Und da merkt er plötzlich, von diesem Weibstück Jezebel habe ich so einen Schiss. Verstehst du? Da laufe ich weg. Ich konnte diese 800 Baalspriester, da konnte ich mit denen fertig werden, aber hier mit diesem Weibstück, da habe ich so viel Angst. Da merkt er, wie ängstlich der ist. Er kann auftreten und auftrumpfen, aber wenn es um ihn persönlich geht, morgen kommt dein Kopf dran. Verstehst du, da zittert er wie ein Espenlaub. Jetzt liegt in der Höhle. Jetzt merkt in Wirklichkeit, was er wirklich ist. Ein Nix, ein Weichling, ein Feigling, ein Angsthase. Weißt du, wir können groß auftreten. Wer will Zeugnis geben? Verstehst du, dann auftritt und sagt, ich möchte das und das. Aber wenn nachher praktisch auf Anwendung kommt, dann kriegst du Angst. Wenn plötzlich die Versuchung vor der Tür steht, der Teufel anklopft, dann fürchtet er sich um seinen Kopf und so weiter. Da wird er fleischlich, da wird er egoistisch, dieser Elia, in aller Liebe. Der Glaube Elias, verstehst du, Elia war ein gläubiger Mensch, aber jetzt hat er Angst um seinen Kopf. Erst die übernatürliche Stärkung macht ihn übernatürlich. Hier ist frisches Brot, Elia, komm raus, in der Höhle kriegst du nichts. Da wirst du nicht gestärkt, da wirst du nicht aufgeladen. Du musst rauskommen, nur dort kannst du wieder aufgeladen werden. Dort ist frisches Brot und frisches Wasser. Bisher war er ein Kleingläubiger, auch die Jünger. Bis vor Pfingsten waren sie Kleingläubige. Ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich euch ertragen? Angst, zuerst einmal etwas ganz Pauschales. Angst ist was ganz Normales, gehört zum geistlichen Leben. Angst in uns, in der Welt und so weiter, das muss überwunden werden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus führt die Seinen, indem er sagt, ich nehme euch die Angst weg, fürchtet euch nicht. Und er führt uns in der Wüste. Da geht doch keiner hin. In der Wüste, wer geht schon? Nicht einmal der Teufel geht in der Wüste, verstehst du? Und trotzdem versucht er Jesus da abzuholen. Dort lässt man dich in Ruhe. Und ich habe ja gesagt, von Jesus zu lernen, er ging den aller untersten Weg. Dort geht kein Teufel, kein Dämon, keine finstere Macht, nichts. Kein Räuber. Ach, bei denen ist nichts zu holen, verstehst du, die haben sowieso selber nichts. Wer einmal in der Wüste gelebt und überlebt hat, der hat keine Angst mehr, denn er weiß, ich komme aus der Wüste irgendwie raus. Und die Wüste ist wunderbar. Also wenn du einmal in der Wüste gewesen bist, dann wirst du erstaunt sein. Die Wüste lebt, bloß du siehst es nicht. Die Wüste lebt. Mein Sohn, ich war mit ihm auch mit unterwegs, ich habe meine Kinder versucht mitzunehmen nach Israel. Und einmal war er dabei und dann sagte, Papa, ich möchte in der Wüste übernachten. Ich habe gesagt, das kann ich gerne machen. Der war bis kurz vor Mitternacht, dann kamen er und sein Freund zurück. Nein, da krabbelt's und kribbelt's. Die Wüste ist voller Leben. Die Wüste lebt. Aber das musst du zuerst mal entdecken. Da denkst du, da ist nichts da, da sehe ich nur noch die Sterne. Ich habe einmal am Berg Sinai übernachtet, da denke ich, die Sterne sind zum Greifen nahe. So nah sind die Sterne. Aber das ist gar nicht wahr. Weil die Luft anders ist, die Atmosphäre anders ist. So, wer einmal in der Wüste war, er lebt ganz anders. Du lernst auf der Karmelstunde zuerst einmal diese Feuertaufe, wie Gott einen Menschen berührt, was Gott alles kann. Er zeigt es dir. Ich kann. Ich kann Feuer vom Himmel fallen lassen, dass sogar die Steine aufgeleckt werden. Aber dann in der Wüste, da bekommst du Angst. Was erwartet mich dort? Wie geht's dann dort mit mir weiter? Da beginnst du zu zweifeln, vor allem an dich selbst zu zweifeln. Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Da wirst du geprüft, ob du wirklich Gott vertraust. Herr, wie geht's mit mir weiter in der Wüste, wo nichts mehr läuft, wo nichts mehr da ist? Wie werde ich da eine Oase finden? Wie werde ich Wasser finden? In der Wüste lernst du Wasser zu finden. Das musst du lernen. Salz auf der Zunge dem Tier legen und das Tierchen rennt dann den Weg, wo das Wasser ist. Jesus tadelte seine Jünger. Er tadelte ihren Glauben, ihren kleinen Glauben, ihr kleinen Gottvertrauen, wie mickrig er doch war, wie bescheiden sie doch gewesen sind und wie wenig sie von Jesus verstanden haben. Bei den Jüngern, ja, der Glaube, sobald Probleme aufkamen, hat der Glaube verlassen. Herr, ich habe Angst. Bitte hilf mir. Heiland, ich sinke. Ja, als es darauf ankam, Glauben, Gott zu vertrauen und so weiter, da sank ihr Mut. Als sie den Sturm, wir ruderten und wir kämpften und so weiter, wir verzagten und verzweifelten am Leben. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann verzagst du gleich am Leben, willst sterben. Aber die Leute leben doch noch länger. Und da wurden sie plötzlich unsicher. Obwohl das Seeleute waren, die Segen Israels sehr gut kannten. Sie sind dort geboren, sie sind dort aufgewachsen. Sie waren Fischersleute. Sie kannten jeden Winkel im Segen Israels, wo Fische gibt und wo es keine Fische gibt. Und plötzlich sind sie verunsichert, eingeschüchtert, kleinlaut. Die Sprache ist verschlagen. Mein Herr, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und sie mussten den Meister wecken. Meister, siehst nicht, dass wir verderben. Und erst in der Gegenwart Jesu verringerte sich ihre Angst, ihre Verzweiflung. Erst in der Gegenwart Jesu. Deine Probleme lösen sich erst auf, wenn Jesus aufgestanden ist. Wenn er die Initiative ergriffen hat. Wenn er sagt, Wind, sei still, reg dich nicht so auf. Was ist wahrer Glaube? Echter Glaube beweist sich, wenn unsere tägliche Versorgung auf Null gekommen ist, da läuft nichts, kommt nichts mehr rein, wenn es kein Brot mehr im Brotkasten gibt, wenn unsere Grundbedürfnisse ausfallen, nichts mehr da, die Angst überfällt uns, da kommt eine Beklemmung, wer versorgt mich, wie geht es jetzt weiter, finanziell, emotionell, was weiß ich, wie auch immer. Was passiert beim Elia? Da steht ein Engel und sagt, Elia, frisches Brot und frisches Wasser ist da, stärke dich, denn du musst in der Kraft jetzt, die du jetzt bekommst, weitergehen, weitermachen. Ohne der Salbung Gottes, ohne der Berührung Gottes werden es wir nicht schaffen. Wir brauchen frisches Brot und frisches Wasser. Ohne dem läuft nichts. Dem Menschen geht es immer ums Überleben. Wie geht es mit mir weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Das ist diese große Frage. Und du sagst, ja, wir leben ja in einer Überflussgesellschaft. Denkst ja nur. Du denkst nur. Ja, aber die Sorgen sind hier groß in dieser Überflussgesellschaft, jetzt in der Corona-Krise, wo nichts mehr läuft, wo die Geschäfte geschlossen sind, wo du nicht mehr ausgehen kannst, dann nimmt die Depression zu, wie beim Elia. Die nächste große Krankheit ist Depression. Schon kleine Kinder sind depressiv. Ja, die Angst hat die Menschen in Besitz genommen. Hat man Angst, du könntest mich anstecken, ich könnte infiziert werden. Ja, im Besitz, ja, mein Besitz könnte mir genommen werden. Die Angst, die Menschen werden von Angst besessen, die werden von der Angst kontrolliert. Und wenn sie sich nicht kontrollieren lassen, die werden noch bestraft. In der Corona-Zeit fragt man sich nicht, was wir essen werden, sondern wie werden wir durchkommen, wie werden wir das, was wir erarbeitet haben, behalten können. Mancher Gastwirt, da gibt seine ganzen Ersparnisse auf, hat dafür gearbeitet und so weiter. Und jetzt geht alles flöten, da muss die Miete bezahlen, da muss die Mitarbeiter bezahlen, Kurzarbeit. Das Geld, was sie da kriegt, das ist ja für die Katz. Wie werden wir noch morgen leben? Wie werden wir uns morgen noch benehmen? Was machen wir, wenn es uns nichts mehr zur Verfügung steht? Das kann ganz schnell gehen. Und du siehst, wie plötzlich nach 13, 14 Monaten der ganze Zirkus bei uns entstanden ist. Wer bezahlt die Mieten? Verstehst, wir werden Dinge erleben und ich möchte sagen, Leute, wacht auf, lernt Gott glauben, an den lebendigen Gott zu glauben. Vor gar nicht so langer Zeit schrieb mir ein Bruder aus San Francisco, er schreibt, ich bin ein guter Computerfachmann, verdiene gut, aber ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. Ich musste meine Wohnung aufgeben und ich schlafe jetzt in meinem Caravan, in mein Auto, habe mein Auto als mein Schlafzimmer umgebaut. Und so weiter, und schläft im Auto in der Nähe vom Friedhof, wo er sich noch waschen kann und noch was Wasser gibt. Ein anderer Bruder, das ist nichts Neues, hat mir von Los Angeles geschrieben, ähnliche Situation. Leute, die Beruf gelernt haben, die was können, die gearbeitet haben, die Geld verdient haben, aber sie können mit dem Geld nicht mehr auskommen. Diese Immobilienblase platzt. Man muss 10 Jahre arbeiten, um eine Eigentumswohnung zu bezahlen. So, ich musste mein Geschäft aufgeben, also nicht mein Geschäft, der hat seine Arbeit, aber wohnt im Caravan, im Auto. Lerne von Jesus. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann wirst du die Zeit nicht mehr überleben. Glaub mir das, ich mache dir nicht Angst. Ich will dich nur präparieren und dich vorbereiten für die Zeit, die auf uns zukommt. Jesus, von ihm heißt es, er hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegte, wohnte wahrscheinlich auch im Caravan. Ja, wo er sich ausruhen konnte, im Schiff, im Sturm. Stell dir mal vor, wenn ein Mensch im Sturm auf dem Schiff schlafen kann, dann muss er todmüde sein. Dann muss er kaputt sein, überarbeitet, überfordert. Ich will etwas sagen, was Gott mir gezeigt hat in diese Tage. Ich habe darüber nachgedacht. Was kommt auf uns zu? Ja, Jesus lebt wie ein Vagabund, wie ein Penner. Das war Jesus, Wanderprediger. Ja, wunderbar. Aber du weißt gar nicht, was ein Wanderprediger ist. Er lebt auf der Straße. Und Geschwister, es kommt die Zeit, lach nicht über die Penner, lach nicht über die Vagabunden, die unter der Brücke schlafen. Das kannst du morgen tun sein. Und dann wirst du dich wundern, mein Gott, ich kann meine Miete nicht bezahlen, muss die Wohnung aufgeben und ich muss unter der Brücke schlafen, in der Höhle. Ja, der Elia liegt in der Höhle. Stell dir mal vor, diese Ängste werden uns begegnen, die werden uns begegnen. Was in San Francisco ist, ein paar Jahre später ist auch in Deutschland das Problem. Was machen wir dann? Dann werden wir geschockt sein, ja, mich hat's getroffen. Jesus gibt uns ein Beispiel. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, auch wenn du unter der Brücke schläfst, auch wenn du ein Penner, ein Vagabund bist. Jesus zeigt uns, wie nutzlos und schädlich die Sorgen wirklich sind. Sorgt euch nicht um das Leben. Das Leben ist mehr als nur Essen und Trinken und eine Wohnung zu haben. Vielleicht musst du gerade jetzt durch so ein dunkles Tal. Werde nicht kleingläubig. Gott bringt dich durch. Halleluja. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet sein. Aber wir müssen auf alles gefasst sein. In dieser grausamen Zeit müssen wir auf alles gefasst sein. Selbst wenn du unter der Brücke schlafen musst, bitte, in der Bibel heißt es, bitte, dass deine Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Bitte. Im Winter, dass es kalt ist, verstehst du, unter der Brücke zu schlafen, das ist nicht angenehm. Im Karawan zu schlafen im Winter, wenn keine Heizung da ist. Wir leben in einer entsicherten Zeit, wo nichts mehr sicher ist. Man redet von Sicherheit in dieser Welt, aber alles ist entsichert. Überall lauern Gefahren, überall ist der Teufel los. Sogar auf der Intensivstation, die sind voll. Deswegen brauchst du eine Operation dringend, eine neue Hüfte oder was weiß ich. Nächstes Jahr. Dieses Jahr ist nichts mehr drin. Muss vorstellen, plötzlich erwischt es dich. In Matthäus 8, Vers 26. Und da heißt es hier, oder ab Vers 26, da heißt es, und siehe, da war ein großes Beben im Meer, so dass das Boot voll mit bedeckt war mit Wasser. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm und weckten ihn und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Und dann sagt er zu ihnen, oh, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und dann stand er auf und bedrohte den Wind und das Meer und es war eine große Stille. Verstehst du? Der Sturm kam von oben und der Sturm kam von unten. In meiner Übersetzung habe ich vorhin gelesen, und das Wasser bebte von innen heraus. See Genezareth liegt in einem Erdbebengürtel. Und da sprach, und die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, also die im Boot waren, was ist das für ein Mensch, dem Wind und das Meer gehorcht. Gestern habe ich euch noch die Predigt gehalten, was hier diese Kriegsknechte sagten. Es hat noch niemand so gesprochen wie Jesus. Wir brauchen diesen Jesus, wir brauchen eine gute Beziehung zu Jesus. Wenn diese Dinge kommen, dass wir keine Angst haben, dass wir nicht verzweifeln. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, was das auch immer heißt. Nur das Wort Jesu kann dir den Kleinglauben nehmen, kann deine Ängste durchbrechen, diesen Teufelskreis, durchbrechen, dich runterbringen auf den Teppich, dass du unter der Brücke schläfst und dass du sagst, ja, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich, auch wenn es hart erklingt. Der Glaube kommt durch die Predigt. Geschwister, deshalb ist es so wichtig. Deshalb, ich predige nicht nur Buße, Bekehrung und so weiter und Evangelisation. Die Zeit ist vorbei. Ich muss die Gläubigen zurüsten für den Tag X. Und der Tag X wird kommen, schneller als du denkst. Plötzlich finden wir uns irgendwo wieder. Gefahren, die versetzen uns in Ängste. Wir Menschen sind so zerbrechlich. Höre Gottes Wort, das ist auch unser Thema. Und wir wollen das so weit wie möglich verbreiten, überall im Internet und wo auch immer, wo es jetzt gerade möglich ist. Einfach höre Gottes Wort, denn das ist, was uns stark macht, das, was uns stabil macht, das, was uns nicht aus der Bahn wirft, das, was uns unerschütterlich macht. Wir leben in einer Welt, verstehst du? Das Leben in dieser Welt ist voller Gefahren. Und nicht nur das. Weltweit gibt es 14.000 Atombomben, Raketen, die können jederzeit abgeschossen werden. Und wie schnell werden sich die Leute in die Haare kriegen? Da muss nur ein Verrückter einen Knopf drücken. Und dann war alles nur Staub und Asche. Die Welt ist voller Gefahren. Da kommt eine Welle nach der anderen. Das war bei den Aposteln. Herr, wir verzweifeln. Wir können es nicht mehr. Wir Menschen sind von allen Ängsten bedroht und so weiter. Und vielleicht befindest du dich gerade irgendwo in so einer Situation. Halt dich an Jesus. Du kannst nichts Besseres tun. Herr, wenn ich dich nur habe, auch wenn wir Leib und Seele verschmachten, dennoch bleibst du mein Gott. Du bringst mich durch. Die Jünger hier, sie waren auf dem See Genezareth, sie kannten sich dort auf. gut aus, sie sind dort aufgewachsen, das war ihr Arbeitsplatz, dort lebten sie schon einige Jahre. Aber sowas, was sie jetzt erleben, das ist das erste Mal. Und was wir auch hier in Deutschland erleben, mit Corona, mit allem drum und dran, ist auch das erste Mal. Da sagen die Leute, das haben wir nicht mal im Zweiten Weltkrieg erlebt, als die Bomben fielen. So etwas hat seit Menschengedenken nicht gegeben, was es jetzt gerade gibt. Werde abgehärtet. Durch die Predigt, durch das Wort Gottes werde abgehärtet. Wenn diese Stürme kommen, dass es dir nichts ausmacht. Als ich mal vor Jahren in St. Peter-Ording im Urlaub war, da hat es geregnet. 3 Wochen lang, verstehst du, Urlaub, und es regnet und regnet und regnet. Und dann haben die Leute gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur eine schlechte Kleidung. Und es gibt auch eine schlechte Ausrüstung im Glauben. Ja, ich glaube. Aber du musst glauben, auch wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn es nichts mehr läuft. Ich glaube immer noch. Ich werde meinen Gott nicht aufgeben. Ich werde meinem Gott nicht absagen. Dieser Sturm war so heftig, wie er noch nie zuvor sie erlebt haben. Jetzt erstarren sie vor Angst. Und unser Heiland, der schläft und schnarcht. Jesu Ruhe zeigt, dass er in Gott ist, dass er schlafen kann, dass er die Fassung nicht verliert, dass er ganz ruhig bleibt. Er schläft. Er weiß, mein Vater wacht über mein Leben. Und wenn du das heute weißt, mein Gott wacht über mein Leben, wirst du dich nicht fürchten vor den Dingen, die da kommen werden. Und es werden Dinge kommen, die es nicht gegeben hat bisher, seit es Menschen gab und auch nicht mehr geben wird. Steht in der Bibel so. Die Experten waren verzweifelt, diese Fischersleute dort im Boot. Und Jesus erholt sich im Sturm, in der Krise. Er genießt es. Sie haben schon viele Stürme gesehen, aber sowas noch nicht. Aber Sie wissen, Jesus ist da. Wenn wir aufgrund von einer Gefahr kleingläubig sind, das zeigt, dass wir noch nicht so nah bei Jesus sind, dass wir Jesus noch gar nicht so richtig kennen. Und das Thema der ganzen Woche war, kennst du Jesus? Wie wenig wir über Jesus Bescheid wissen. Ich glaube an Jesus, ja, ja, gut, gut. Wir alle glauben an ihn. Aber wie tief sitzt der Glaube in uns? Entdecke, ist jemand in Christus? Wer und was kann mich von der Liebe Gottes trennen? Wer das weiß, ich bin in Jesus verwurzelt, in seine Hände graviert, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist wahrer Glaube. Selbst im stärksten Zweifel, im stärksten Chaos, in der größten Krise, ich weiß, mein Gott lebt. Wenn wir vom Wasser in der Bibel lesen, ganz schnell noch was anderes, ganz kurz. Wasser ist immer Probleme, auch in der tiefen Psychologie ist immer Problem, wenn du träumst, Wasser überschütten dich, Wasser überschlagen sich über dein Leben, dann heißt es von Problemen. David schreibt ja, die von Wasser strömen, sie verschlingen mich. Das symbolisiert das Böse, das Schlechte, das Gemeine, die Probleme, Wasser. Also, wenn du vom Wasser irgendwas liest und hörst und träumst, vor allem du träumst, dann hast du Probleme und du musst diese Probleme unter deine Füße kriegen. Auf dem Wasser gehen, nicht unter dem Wasser. Du bist kein Taucher. Das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Wasser war für Israel ein großes Hindernis, versperrte ihnen den Weg ins gelobte Land. Es zeigt, Gott griff immer wieder ein. Mit Gott konnten sie durchs Wasser gehen. Mit Gott konnten sie durchs Feuer gehen. Das ist der Glaube. Echter Glaube geht durchs Wasser. Er geht auf dem Wasser. Noch nebenbei, denk an Jesus, er kommt zu seinen Jüngern, als diese Wellen so mächtig toben, plötzlich kommt er auf die Jünger zu, ein Geist, Hilfe, 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 ein Geist. Weißt du, viele Menschen sind entgeistert, die denken, sie sehen Geister, Gespenster. Nein, Jesus kommt zu dir über das Wasser, über deine Probleme kommt er zu dir. Und es ist nicht ein Geist, ein Dämon oder was es auch immer sein kann, es ist der Herr. Der Herr kommt über deine Probleme zu dir und will dir helfen. Und die Israeliten mussten durch Schilfsmeer einmal durchgehen, durch das Rote Meer. Wir sagen das Rote Meer, aber es war Schilfsmeer. Und das nächste Mal mussten sie durch Jordan noch durchgehen. Und die Priester mit der Bundeslade auf den Schultern, die standen mitten in dem Jordan, bis die alle Israeliten da durch sind. Die Gegenwart Gottes hält diese Fluten zurück, blockiert das Wasser. Hab keine Angst. Über deine Probleme kommt Jesus zu dir, in aller Liebe, in aller Liebe. Weißt du, ich möchte dir die Liebe Gottes weitergeben. Entdecke, der Herr kommt über deine Ängste zu dir. Und mit Jesus, plötzlich, der Petrus begreift, das ist doch der Herr. Und sagt, Herr, bist du es? Ruf mich, dass ich zu dir komme. Und was passiert? Plötzlich geht unser Herr Petrus auf dem Wasser. Der lebt, der geht mit Jesus auf dem Wasser. Halleluja, Thomas, siehst du, kannst nicht glauben. Johannes, wo bist denn du? Da stehst du, er geht auf dem Wasser. Ist okay, der ging so lang. Aber dann kommt eine große Welle, eine Tsunami-Welle, verstehst du, die kommt und die will ihn fast verschlingen. Und er schaut auf die Welle und hört auf den Wind. Und dann sagt er, Herr, hilf, ich versinke. Der fang an zu sinken. Wenn du auf deine Probleme schaust, und hören wir das Geheimnis hier aus diesem Evangelium, wenn du auf deine Probleme schaust, fängst du an zu sinken. Immer tiefer, 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 tiefer. Bist du bis unten am Grund. Sinkst wie ein Wettstein manchmal. Wenn du nur auf deine Probleme siehst, achte nicht auf deine Probleme. In deine Krise, egal was da passiert, egal wie deine Krise aussieht, achte nicht auf deine Krise. Schau auf Jesus. Herr, hilf! Und schon war diese Hand da, die ihn rausgezogen hat. Diese Wasserströme symbolisieren Probleme. Und du musst keine Angst haben. Jesus ist da. Und schau nur auf Jesus, nicht auf deine Probleme, nicht auf die Religion, nicht auf die Kirche. Nicht, was da ist, was da passiert als nächstes. Jesus kommt ihnen entgegen. In diesen Problemen, in deinen Nöten kommt Jesus dir entgegen. Der Herr Jesus geht übers Wasser und du sollst mit ihm übers Wasser gehen. Auf dein Wort hin. Geh nicht aufs Wasser, steig nicht aufs Boot. Wir haben neulich eine Predigt gehalten, ein Apostel geht über Bord. Verstehst du, das war hier dieser Petrus. Geh nicht über Bord, wenn der Herr es dir nicht gesagt hat. Ich habe in Stuttgart eine blöde Frau gehabt. Gott möge sie segnen, die ist jetzt im Himmel. Verstehst du? Aber die hat ganz groß hingeschrieben, ich gehe übers Wasser, über Neckar wollte sie gehen, obwohl die Brücke daneben ist. Aber sie wollte eine Show abziehen. Gott lässt sich nicht einspannen für irgendwelche Geschäfte oder eine Show. Verstehst du? Bleib ruhig. Und diese Frau ist ins Wasser, hat einen Zettel überall hingeklebt, Plakate, selbstgemachte Plakate. Ihr werdet ein Wunder erleben. Ich werde über den Neckar gehen. Und den ersten Schritt, und sie war gleich drin im Wasser. Die Frau hat nicht einmal schwimmen gelernt, musste Feuerwehr sie rausholen. Also dann hätte ich wenigstens noch schwimmen gelernt vorher. Aber mit Jesus gehst du übers Wasser. Du wirst Gott nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist Glaube, dass du Gott nicht versuchst, nicht provozierst. Ich will beweisen, ich will zeigen. Ich will aus den Steinen Brot machen. Ich will vom Dach runterspringen. Dann gute Nacht, wenn dein Genick gebrochen ist. Dann brauchen wir auch für dich gar nicht beten. Und sobald wir von Jesus wegschauen und seine Worte nicht befolgen, ihm nicht gehorchen, erleben wir Katastrophe um Katastrophe. Zweifel, Ungehorsam zerstören den Glauben, dieses Gottvertrauen. Zweifel ziehen uns nach unten, machen aus unserer Angst noch viel, viel größer das Problem, machen uns kleingläubig. Was ist der wahre Glaube? Gott verstehen. Das ist wahrer Glaube. Dass ich Gott verstehe, so wie er wirklich ist und nicht wie er nicht ist. Auch das muss ich verstehen, was er nicht ist. In meiner Bibel heißt es einmal, aus Mangel an Gottes Erkenntnis, an der Erkenntnis des Herrn, geht mein Volk zugrunde. Viele Christen gehen zugrunde, weil sie Jesus nicht wirklich kennen, wie er wirklich ist. Da denken sie, er ist ein Kasperle, mit ihm kann man machen, was man will. Nein, er ist nicht Hans Wurst. Der Herr Jesus ist Gott. Und wir sollen den Herrn, unseren Gott, nicht versuchen. Wer Gott nicht richtig versteht, wird immer Probleme haben, wird immer wieder in Probleme hineingeraten. Horch, was er dir sagt. Horch, was er dir sagt. Je mehr du Gott zuhörst, höre die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, 17. Hör die Predigt. Dein Verständnis wird genährt durch das Hören des Wortes Gottes. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und der Mangel an Gotteserkenntnis, das ist der Feind des Glaubens. Jesus sagte seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und da siehst du schon, diese Jünger, wie kleingläubig sie waren, gebt ihnen zu essen. 15.000 Leute, die Mäuler sind offen, der Magen ist leer. Gebt ihr ihnen zu essen. Und was machen die Jünger? Die fangen an, ja, was Unwichtiges zu tun, Geld zu zählen, zu sagen, wir haben nur ein bisschen das und das und das. Ja, und sie zählen die Groschen, sie haben ihren Mangel gesehen. Und da kommt der kleine Junge. Wir haben nur einen kleinen Jungen gefunden mit 5 Brot und 2 Fischlein. Ach, was ist das für so viele, sagen sie gleich sofort. Aber du siehst, was da alles passiert, wenn man Gott vertraut. Wir werden in den nächsten Tagen, Zeiten, wo wir da durch müssen, wir werden noch Wunder erleben, wie aus 5 Brötchen Tausende satt werden. Aber das muss man lernen. einfach dem Heiland zur Verfügung stellen und sagen, Herr, mach du das. Sonst kommen wir in Schleudern, in Bedrängnis. Schau doch den Elia an. Wir brauchen himmlisches Brot, das direkt vom Himmel kommt. Es gibt so viele Fromme, sie fordern Zeichen, damit sie glauben können, wie die Juden. Wenn du das oder das machst, Herr, werde ich glauben. Quatsch, Unsinn, Blödsinn. Gott will, dass wir ihm bedingungslos folgen und ihm bedingungslos vertrauen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er weiß, was so gut ist, was nützlich ist, was richtig ist. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Gott macht immer etwas aus dem Nichts. Nichts. Aus Nichts schuf Gott Himmel und Erde. Hat die Erde aufgehängt im Nichts. Stell dir mal vor, jetzt, seitdem wir Raumfahrt haben, können wir sehen, dass die Erde im Nichts aufgehängt ist, irgendwo im Universum. Und es wird alles zusammengehalten. Das funktioniert alles. Hat die Erde im Nichts aufgehängt. Glaube ist Jesus kennen und Gott verstehen. Glaube ist eine Überzeugung, eine Gewissheit. Selbst dort, wo nichts zu erwarten, zu hoffen, zu glauben ist, nichts. Aber das ist eine Kraft, die hält es alles zusammen, diese unsichtbare Kraft. Dieses Nichts hält das ganze Universum zusammen. Das ist die Kraft Gottes. Gottes Kraft ist nichts. Erst wenn wir am Nullpunkt angekommen sind, haben wir diesen Monat gehabt, dann fängt Gott an zu arbeiten. Wenn wir nichts mehr können, er sieht nicht, wir verderben. Ja, dann wächst der Glaube. Und es wird das geschehen, passieren und so weiter, wo wir Gott zulassen. Herr, der Wein geht ihnen aus. Und weißt, was da passiert? Die Mutter Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Wir sind nicht imstande, von uns etwas vorzustellen, etwas zu machen und so weiter. Auch hier. Du wirst schwanger werden, liebe Maria. Und wirst ein Kind gebären. Und das wird ein Sohn des Höchsten heißen. Aber Herr, ich weiß auch von keinem Mann. Dann sagt der Herr, mach dir keine Sorgen. Weißt du, du weißt vieles nicht, was in dieser Welt für dich bereitet ist. Wie Gott arbeitet, seine Arbeitsmethode. Und dann ist die Maria. Und das gefällt mir an der Maria. Ich bin total marianisch. Und dann sagt diese Mutter Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich weiß den Weg nicht, ich habe die Mittel nicht, ich habe keinen Mann oder keine Frau oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie das alles passieren sollte. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn und er wird es wohl machen. So steht in meiner Bibel. Gott geht mit mir, egal wie mein Weg aussieht. Überlass dich Gott. Manche Leute sagen, das ist Passivität. Wir dürfen doch als Christen nicht passiv sein. Wir müssen was unternehmen, wir müssen aktiv werden, wir müssen uns auf die Hinterfüße stellen. Nein, das ist total was anderes. Ja, überlass dich Gott. Das ist nicht Gleichgültigkeit oder Interessenlosigkeit. Das ist eine hohe Kunst, die musst du lernen. Und die lernst du, wenn du die Predigten zuhörst, aufmerksam. Einfach gelassen sein. Einfach vom Heiligen Geist dich leiten lassen. Gott arbeitet, wenn wir stille sind, wenn wir den Mund halten. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Das haben die Israeliten erlebt, als sie dann von den Bergen umgeben waren, vom Meer, vor ihnen und hinter ihnen die Ägypter. Ihr sollt stille sein. Vor einigen Jahren stand eine schöne, nette Geschichte in der Zeitung. Da wurde ein Junge, der saß im Zug und dieser Junge spielte und schlief, hat was gelesen oder geguckt, so und so weiter. Der saß im Zug. Und die Leute sehen und plötzlich rufen sie den Zugschaffner, das ist ein Kontrolleur, und sagen, mit dem Jungen stimmt nicht, der ist bestimmt von zu Hause abgehauen. Und dann kommt der Zugfahrer und sagt, wo ist dieser Junge? Und dann sagt er da, ach, das ist kein Problem, das ist der Sohn vom Zugführer, vom Lokomotivenführer. Und dann hat er gesagt, sag's den Leuten, was mit dir los ist. Und sagt, mein Vater ist der Zugführer. Und er hat gesagt, wenn wir dort angekommen sind, die fuhren von Süddeutschland irgendwo bis nach Flensburg. Wenn wir dort angekommen sind, dann wird mir mein Papa sagen, wann wir aussteigen sollen. Mein Papa ist der Zugführer. Das ging durch die Zeitung. Das ist Gottvertrauen zu wissen. Mein Papa ist der Zugführer. Ich habe keine Angst. Ja, ich vertraue ihm. Er wird schon kommen. Ich mache mir keine Sorgen. Die Leute um dich herum machen sich Sorgen. Mit dir stimmt was nicht. Du bist kleinkariert und. Das Leben ist ja für den Jungen kein großes Risiko gewesen. Ich weiß, mein Papa ist der Zugführer. Und das ist wahrer Glaube. Ich weiß Bescheid. Der Vater führt die Lokomotive. Und wenn wir anhalten, ich muss nicht gucken, sind wir schon an Kassel vorbei, sind wir schon an Hannover vorbei, oder in Braunschweig, wo sind wir vorbeigefahren. Verstehst du, mein Papa wird mich schon holen.
Und du darfst auch wissen, Gott wird mich schon im richtigen Augenblick in der richtigen Situation holen und sagen, jetzt können wir aussteigen, jetzt sind wir angekommen. Bleibe sitzen. Lerne weiter, bis du Gottes Wege verstehst, bis du die Gedanken Gottes begreifst, forsche, studiere und so weiter, bis du die Wahrheit entdeckst, bis du aus dem kleinen Glauben einen großen Glauben entwickelst, einen großen, starken Glauben entwickelst. Bleibe beim Lernen. Du brauchst nicht einen großen Glauben, du brauchst nur Glauben an einen großen Gott. Das ist alles. Lieber Jesus, wir sind alle so kleingläubig, vergib uns. Wir brauchen noch so viel von dir, Herr Jesus. Wir wollen nicht aufhören, mit dir zusammen zu wandeln, bei dir zu bleiben, bis wir ein wunderbares Bild entwickelt haben von deiner Macht, von deiner Liebe, von deiner Größe, bis wir sagen können, mein Vater ist der Zugführer, er hat alles unter Kontrolle. Er weiß, wann wir aussteigen sollen, wie es mit uns weitergeht. Herr, ich bete für all die Nöte der Leute, die gerade uns irgendwo geschrieben haben in diesen Tagen. Herr, du bist unser Zugführer und du bringst uns ans Ziel. Wir vertrauen dir und ich befehle all die, die sich uns anbefohlen haben, wir können diese Leute nicht führen und leiten, aber du führst sie auf rechter Straße um deines Namens willen. Amen.